Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Ansbach und heute geht es um die Frage, ob wir in Deutschland effektive Werkzeuge haben, die Unternehmen für den anstehenden Restrukturierungsbedarf nutzen können. Der Boston Consulting Group Index für Transformation und Sondersituationen aus dem Sommer 2024 zeigt, dass der Transformations- und Restrukturierungsdruck in europäischen Unternehmen steigt. Jedes fünfte Unternehmen sieht sich merkbarem Transformationsdruck ausgesetzt, jedes 15. Unternehmen sogar einem konkreten Restrukturierungsdruck. Deutschland steht hier an der Spitze. Unternehmen aus der Automobilindustrie sind in der Transformation stecken geblieben. Andere Unternehmen, wie zum Beispiel solche aus der Chemiebranche, kämpfen mit exogenen Faktoren wie steigenden Energiekosten. Es stellt sich die Frage, ob wir in Deutschland effektive Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten haben, die Unternehmen für die anstehenden Restrukturierungen nutzen können. Hierzu spreche ich heute mit Frau Dr. Sabine Vorwerk und Herrn Rias Janjua von Linklaters. Rechtsanwältin Dr. Sabine Vorwerk ist Equity-Partnerin in der Praxisgruppe Restrukturierung und Insolvenz bei Linklaters in Frankfurt. Sie ist regelmäßige Autorin unserer Zeitschrift Der Betrieb. Rechtsanwalt Rias Janjua verstärkt seit September als Equity-Partner die Restrukturierungs- und Insolvenzrechtspraxis bei Linklaters. Auch er ist Autor unserer Zeitschrift Der Betrieb und beleuchtet in diesem Jahr zusammen mit Frau Dr. Vorwerk Fragen aus dem Restrukturierungs- und Insolvenzrecht. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, liebe Frau Dr. Vorwerk und lieber Herr Janjua.
Vielen Dank für die freundliche Einladung und wir freuen uns, heute bei Ihnen zu Gast zu sein.
Herzlichen Dank, Herr Ansbach, dass wir dabei sein können.
Kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Wie erkenne ich als Unternehmer, dass ich in der Krise bin? Und wann muss ich als Geschäftsleiter eines Unternehmens idealerweise tätig werden?
Der Begriff der Krise ist ein großes Wort und die Krise kann viele Gesichter haben. Und es ist bereits die erste Herausforderung, sie als solche zu identifizieren. Frühwarnzeichen für, was immer sozusagen die Form der Krise ist, können zum Beispiel sein, mit dem Blick auf die operative Ebene, rückläufige Umsätze, weitgehendes Ausnutzen oder Überschreiten von Zahlungszielen, der Aufschub von Investitionen, erhöhte Lieferantenverbindlichkeiten oder insgesamt ein erhöhter Druck auf die Liquidität oder Liquiditätsengpässe. Natürlich auch der Blick auf das Eigenkapital kann eine Indikation für eine herannahende Krise sein und dass ein solches zunehmend aufgezehrt wird. Andererseits kann der Blick auf kurzfristige Verbindlichkeiten im Hinblick auf den Cashflow der Gesellschaft einen Ausblick geben, was das Unternehmen in nächster Zeit erwartet und ob hier Krisenelemente zu sehen sind. Und last but not least, sehr bedeutend, auch gerade für unsere Praxis, ist die Frage und der Ausblick, ob ein Unternehmen erwarten kann, sich erfolgreich zu refinanzieren im Hinblick auf bestehende Fremdfinanzierung oder nicht.
Bei der Frage, wann ich dann als Geschäftsleiter tätig werden muss, denkt man natürlich zuerst an die Insolvenzantragspflichten. Aber in der Tat fängt die Pflicht, tätig zu werden, viel, viel früher an. Dafür kann es verschiedene Auslöser geben. Kreditverträge enthalten mitunter Finanzkennzahlen, sogenannte Financial Covenants, deren Verletzung Kündigungsgründe auslösen. Droht eine Verletzung der Finanzkennzahlen, bringt dieses Frühwarnsystem die Beteiligten an den Tisch und bewegt die Geschäftsleitung zur Einleitung zur Vornahme von notwendigen Gegenmaßnahmen. Allerdings ist die Vereinbarung von Financial Covenants in Kreditverträgen in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Leider sehen wir daher in der Praxis vermehrt Fälle, in denen mangelnde Liquidität und Fälligkeiten die Verhandlungen über eine finanzielle Restrukturierung auslösen. Der Gesetzgeber hat das Thema Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement nunmehr in § 1 StarUG geregelt. Danach müssen die Geschäftsleiter fortlaufend über Entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, wachen. Sobald die Geschäftsführer erste Anzeichen erkennen, dass die Gesellschaft in eine finanzielle Krise gerät, müssen sie das Ausmaß der Krise feststellen. Erkennen Geschäftsführer Entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, müssen sie geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. In der Praxis sehen wir allerdings, dass Krisenanzeichen häufig nicht ernst genug genommen werden und Gegenmaßnahmen erst sehr spät eingeleitet werden. Dann reicht mitunter die Zeit nicht mehr aus.
Wenn ich jetzt als Geschäftsleiter erkenne, dass ich tätig werden muss, was habe ich dann für Möglichkeiten?
Also vielleicht ein Punkt, um den gerade nochmal aufzugreifen, und Rias hat es gerade erwähnt. Je früher ich als Geschäftsleitung tätig werde, desto besser, denn so größer ist meine Auswahl an Handlungsmöglichkeiten, so vielfältiger der Instrumentenkasten. Und daher bedeutet, wenn Indikation für Krise oder Restrukturierungsbedarf ersichtlich ist, nicht ausweichen, sondern gestaltend drauf zugehen. Denn dann erhöht sich insbesondere auch die Chance, konsensuale, also gemeinsame Lösungen mit den relevanten Stakeholdern zu erarbeiten und zu verhandeln. Mit dem Blick auf konsensuale Lösungen, das häufigste Mittel oder die häufigste Maßnahme, die wir sehen, gerade im Rahmen finanzieller Restrukturierung, ist die Schonung vorhandener Liquidität durch sogenannte Amend- und Extend-Transaktionen. Was ist das? Hier ist es relativ geradlinig darauf gerichtet, dass man eine Finanzierungsstruktur, Kreditverträge oder sonstige Finanzierungsinstrumente vor allen Dingen in ihrer Laufzeit anpasst, um hier also einen Liquiditätsabfluss aus dem Unternehmen zu verhindern und im Zweifel oder in der Regel auch noch flankierende Regelungen unter dem Kreditvertrag, wie zum Beispiel vielleicht auch Zinsen und gleiche und flankierende Regelungen in diesem Rahmen anpasst. Diese Maßnahmen sind sehr häufig, sie dringen aber nicht unbedingt nach außen und das ist auch ein Vorteil. Sie haben nicht zwingend Marktöffentlichkeit, sie halten gegebenenfalls auch sozusagen Kunden ruhig, weil die Kunden gar nichts davon erfahren. Es ist eine Maßnahme, die zwischen Unternehmen und Finanzierer stattfindet.
Völlig richtig. Mitunter sind natürlich auch die Lösungen, die wir sehen, sektorspezifisch. Bei Immobilienunternehmen etwa sieht man häufig Lösungen, die ein Abwarten auf eine Erholung des Marktes ermöglichen. Daneben werden Vereinbarungen getroffen, die auf ein Deleveraging, also eine Reduzierung der Verschuldung, abzielen. Manchmal wiederum hängen die Lösungen aber auch ab von der Struktur. Sind die Eigentümer des Unternehmens nicht mehr bereit oder in der Lage, Beiträge zu leisten, kommt es bei der Restrukturierung von operativen Unternehmen häufig auch zum Eigentümerwechsel, ein sogenanntes Keytaking. Solche Fälle haben wir in der Praxis zuletzt vermehrt in Situationen gesehen, in denen zum Beispiel Portfoliounternehmen von Finanzinvestoren in die Schieflage geraten sind.
Und was immer das die Situation ist oder was immer sie bedarf, ein ganz wichtiger Punkt, um das noch zu ergänzen, ist, die Umsetzung muss immer gewissen Regeln folgen. Sie setzt immer einen Prozess voraus. Also auch bei einvernehmlicher Lösungsfindung und was, egal was das Unternehmen braucht, ein zuverlässiges Verfahren, ein zuverlässiges und messbares Vorgehen ist gerade im deutschen Rechtsraum ein absoluter Key-Faktor. Und dazu zählen flankierende Vereinbarungen wie sogenannte Lock-up-Agreements oder Stillhaltevereinbarungen und ein Element, was ganz, ganz stark etabliert ist im deutschen Markt, das Sanierungsgutachten als flankierende Experteneinschätzung im Rahmen einer Restrukturierung.
Und wenn die konsensuale Lösung scheitert, welchen Weg kann ich dann gehen?
Wenn es keine Einigung gibt, stellt sich für Kreditgeber häufig die Frage nach den Möglichkeiten einer Sicherheitenverwertung. Dabei wird zuerst nach einer Möglichkeit gesucht, die eine Verwertung des Geschäftsbetriebs im Ganzen ermöglicht und diesen möglichst wenig beeinträchtigt. Einen solchen Single Point of Enforcement bieten zum Beispiel Pfandrechte an Gesellschaftsanteilen. Eine solche Anteilsverwertung ist auch in Deutschland möglich, wird aber in der Praxis relativ selten genutzt. Anders hingegen ist dies, wenn die Pfandrechte an einer ausländischen Holdinggesellschaft, zum Beispiel in Luxemburg, bestehen. Da das Verwertungsverfahren dort sehr schlank ausgestaltet ist, sieht man Pfandverwertungen dort auch häufiger.
Ein flankierendes Instrument, was wir gerade auch in Deutschland häufig sehen, vor allen Dingen dann, wenn Kreditgeber ein Vertrauen in einen bestehenden Gesellschafter verlieren, ist die sogenannte Treuhand, Sanierungstreuhand oder auch Doppeltreuhand genannt. Die Grundidee einer solchen Treuhand ist dann tatsächlich, dass vor allen Dingen die Kreditgeberseite das Unternehmen vorbereiten will auf einen Verkaufsprozess, aber dafür nicht von der Mitwirkung des Gesellschafters in Abhängigkeit sein möchte und deshalb die Anteile, die Beteiligung an dem Unternehmen in einem vorab vereinbarten Rahmen an einen Treuhänder übertragen werden, der vor allen Dingen insbesondere dann die Verantwortung für einen solchen Verkaufsprozess übernimmt. Das ist einerseits eine sehr etablierte Struktur, andererseits aber auch eine durchaus aufwendige Struktur. Insoweit will gut überlegt sein, für welche Situation eine Treuhand eine angemessene Lösung sein kann.
Bei drohender Zahlungsunfähigkeit bietet das Restrukturierungsverfahren nach dem Staro mittlerweile auch die Möglichkeit, das Unternehmen über einen Restrukturierungsplan zu sanieren. Dazu werden die Gläubiger in Gruppen eingeteilt, in deren Forderungen eingegriffen werden soll. Dann wird über einen vom Unternehmen vorgelegten Restrukturierungsplan abgestimmt. Dabei können unter Umständen auch einzelne Gläubigergruppen überstimmt werden. Im Vordergrund steht das Eingreifen in Forderungen, um den Fortbestand des kriselnden Unternehmens zu sichern und es zu stabilisieren. Konkret kommen hierbei zum Beispiel Erlass und Stundungen in Betracht. Auch kann mit dem vom Unternehmen vorzulegenden Restrukturierungsplan in für die jeweiligen Forderungen bestellten Sicherheiten eingegriffen werden. Es können aber nicht nur Forderungen, sondern auch einzelne Bedingungen von Finanzierungsverträgen des schuldnerischen Unternehmens angepasst werden. Damit können die Rahmenbedingungen, unter denen die zu restrukturierenden Forderungen gewährt wurden, oder zum Beispiel sogar die Intercreditor-Vereinbarung angepasst und verändert werden. Auch der Eingriff in Anteils- und Mitgliedschaftsrechte ist möglich. Eine Variante kann beispielsweise ein Debt-to-Equity-Swap sein, das heißt die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital. Es können aber auch Kapitalerhöhungen oder Herabsetzungen vorgenommen werden, unter Umständen auch unter Bezugsrechtsausschluss der Altaktionäre, wie jüngst etwa bei der Restrukturierung von Leoni oder Warta zu sehen war. Auch die Restrukturierung von Schuldscheinen und Schuldverschreibungen wurde mit dem Staruk vereinfacht. Gerade die Restrukturierung von Schuldscheinen stellt Unternehmen häufig vor Schwierigkeiten, da es zumeist keine vertraglichen Mehrheitsregelungen für die Änderungen oder Anpassungen von Schuldscheindarlehen gibt.
Sie beide sind insbesondere in internationalen Transaktionen tätig. Gibt es einen Wettbewerb der Restrukturierungsregime? Und wenn ja, wie schneidet Deutschland hier ab?
Oh ja, den Wettbewerb gibt es in der Tat. Und da das Staruk auf einer EU-Richtlinie beruht, kann man es sehr gut mit anderen Verfahren in Europa, wie zum Beispiel dem niederländischen WOA, vergleichen.
Genau, und diese Landschaft der Sanierungsinstrumente, die ist viel reichhaltiger geworden. Und was wir natürlich sehen im internationalen Wettbewerb, dass vor allen Dingen UK und die Engländer hier eine lange Tradition pflegen. Und zeitgleich mit der Einführung des sogenannten Staruks in Deutschland ein sehr ähnliches Verfahren, nämlich genauso einen Restrukturierungsplan, einen Restructuring Plan ins Leben gerufen haben, der dort als zusätzliches Instrument das sogenannte Scheme of Arrangement flankiert. Und dadurch hat vor allen Dingen UK zwei sehr, sehr starke Instrumente in seinem Bausteinkasten für Restrukturierung, die auch eine hohe Anerkennung genießen aufgrund einer sehr, sehr lang etablierten Restrukturierungskultur und dem Umgang mit solchen Verfahren. Daher sehen wir gerade bei internationalen Transaktionen oft die Tendenz, dass Gläubiger und Investoren ein hohes Vertrauen auch in den Markt in UK haben, um solche Instrumente anzuwenden und dass dadurch das deutsche Staruk genauso wie andere europäische Instrumente unter einem starken Wettbewerb stehen und daran getestet werden, welche Verlässlichkeit, welche Transparenz sie aus Sicht des Unternehmens oder der beteiligten Gläubigerinteressen bieten. Aber nichtsdestotrotz, das soll nicht heißen, dass das Staruk nicht an Bedeutung gewinnt. Und Riasch, vielleicht magst du dazu nochmal einen Einblick geben, was wir in Deutschland aktuell sehen.
Ja, wir sehen, dass in den letzten 3 Jahren die Nutzung des Staruk sukzessive zugenommen hat. Es gewinnt an Dynamik und die Fälle, die wir sehen, betreffen mittlerweile auch größere Unternehmen, die dieses Restrukturierungsverfahren für sich nutzen. Aber nicht nur dadurch wächst das Vertrauen, sondern auch dadurch, dass Kinderkrankheiten, wie zum Beispiel die Frage, ob für die Einleitung des Verfahrens ein Gesellschafterbeschluss erforderlich ist oder nicht, ausheilen. Hier zeichnet sich erfreulicherweise aufgrund eines neueren obergerichtlichen Urteils die Tendenz ab, dass dies jedenfalls dann nicht erforderlich ist, wenn die einzige Alternative eine Insolvenz des Unternehmens wäre.
Sie sprachen vorhin von dem Bezugsrechtsausschluss von Altgesellschaftern. Führt das Staruk denn zu gerechten Lösungen für beteiligte Stakeholder oder könnte man eher von einer Benachteiligung der Gesellschafter sprechen?
Ja, das ist eine Diskussion, die aktuell ja auch sehr breit in der Presse geführt wird. Sinn und Zweck des Staruk ist die Restrukturierung außerhalb der Insolvenz, um Wertvernichtung zu vermeiden und die Vermögenswerte des Unternehmens und der Beteiligten zu schützen. Das Unternehmen befindet sich bei Einleitung eines Staruk schon im Zustand der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Es stellt sich dann kommerziell die Frage der nächstbesten Alternative. Die Optionen nehmen also ab. Der Werkzeugkasten ist kleiner geworden. Für normale Kapitalmaßnahmen wie eine Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechtsausschluss fehlt oft die Zeit, da hier etwa Prospektpflichten bestehen können. Der Weg über das Staruk ist dann häufig die letzte Patrone vor einem Insolvenzverfahren. Im Rahmen der Vergleichsrechnung stellt sich dann häufig heraus, dass zu diesem Zeitpunkt die Altgesellschafter bereits aus dem Geld sind, ihre Anteile also wertlos. Wenn dann ein erfolgversprechender Investor sagt, ich gebe neues Geld rein, aber nur, wenn ich das Unternehmen auch alleine bekomme, dann ist das die Messlatte, an der man sich orientieren muss. Die Altgesellschafter hier noch zu beteiligen, würde einen nicht gerechtfertigten Windfall-Profit bedeuten. Dieser Logik folgt im Übrigen auch die Insolvenzordnung. Dort gibt es die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses bereits seit dem ESUG 2012, wenn im Rahmen eines Insolvenzplans in die Rechte von Aktionären eingegriffen werden soll.
Und vielleicht, um das zu vervollständigen, das ist keine überraschende Logik. Wenn man nämlich genau der Frage folgt, wo bricht der Wert in einer Restrukturierung, dann ist naturgemäß das Equity zuerst betroffen. Und die Restrukturierungsinstrumente, wie wir sie gerade vorgestellt haben, reagieren genau darauf. Und im Umkehrschluss ist deshalb umso wichtiger, gerade die Frage von Früherkennung, frühem Handeln und Gestalten auf der Ebene der Gesellschafter aufzugreifen, um genau das und diese Szenarien zu verhindern. Aber um hier den Bogen zu schließen, das erfordert frühzeitiges Handeln und nicht die Augen verschließen, wenn sich Anzeichen einer Krise am Horizont auftun.
Liebe Frau Dr. Vorwerk, lieber Herr Janjua, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere interessante Infos zu dem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.